Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe er sie heimholte, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, war fromm und wollte sie nicht in Schande bringen, gedachte aber, sie heimlich zu verlassen. Als er das noch bedachte, da erschien ihm der Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt wurde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht: Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt: Gott mit uns. Immanuel, Gott mit uns. Heute geht es um den Immanuel, der immer mit uns ist. Und wir haben in den letzten Wochen, in den Adventssonntagen, uns bestimmte Situationen angeschaut: den Sturm, die Wüste und das Tal. Und vielleicht denkt ihr, ja, was soll man jetzt schon sagen über Gott immer mit uns? Ist es nicht ein bisschen billig? Ich mache mit euch heute Morgen ein Agreement. Ich muss ganz kurz hier die Folie nochmal holen. Weihnachten besteht immer die Gefahr, dass wir sagen, ja, kenne ich alles schon. Aber ich vermute, die Plätzchen, die ihr gegessen habt, die meisten davon habt ihr auch schon gekannt. Und trotzdem esst ihr sie. Und das leckere Essen, das ihr gegessen habt, habt ihr vielleicht nicht in der Form, aber anders auch gehabt. Und ihr habt lecker gegessen. Den Christbaum zu Hause, den habt ihr geschmückt, ähnlich wie ihr ihn schon immer geschmückt habt. Und genauso auch die Wohnung dekoriert. Wir machen an Weihnachten ganz vieles immer wieder und freuen uns jedes Jahr aufs Neue drüber, als ob es das erste Mal wäre. Und so wollen wir heute auch mal an diesen Bibeltext rangehen und an die Tatsache, dass Gott mit uns ist, und zwar immer. Als ob das überraschend für uns kommt, dass Gott immer mit uns ist. Und wenn wir von Immanuel reden, reden wir theologisch von der Inkarnation. Die Inkarnation heißt die Menschwerdung oder ins Fleisch kommen. Wir kennen das Wort Inkarnation oder besser gesagt das Wort, was dort drin steckt, in einem anderen Wort, Karneval. Also gut, hier heißt es Fasnacht, aber ich denke, das Wort Karneval kennen alle oder die meisten. Und Karneval kommt aus dem Lateinischen und heißt dem Fleisch Lebewohl sagen. Das heißt, vor der Fastenzeit nochmal die Sau rauslassen. Das ist Karneval. Deswegen wundern wir uns vielleicht manchmal, warum Fasnacht manche wirklich über die Stränge schlagen und meinen, manche Gesetze gelten nicht mehr. Das ist die Tradition. Vor der Fastenzeit, wenn man dann Karneval sagt, Karneval ist dem Fleisch auf Wiedersehen, haut man vorher nochmal richtig rein. Und in dem Wort Inkarnation steckt wieder dieses Wort Fleisch. Gott wird Mensch, Gott kommt ins Fleisch. Also er wird nicht nur irgendwie, er wandelt nicht als Geist über diese Erde, sondern er wird wirklich Mensch. Und was Inkarnation bedeutet, dachte ich mir, ich bringe euch einfach mal von unseren Glaubensgeschwistern, von Katpedia, das ist eine katholische Wikipedia-Seite sozusagen, die Definition mit. Dann ist alles klar, was Inkarnation heißt. Inkarnation ist die Annahme der menschlichen Natur, Leib und Seele zur persönlichen Einheit durch die zweite göttliche Person der heiligsten Dreifaltigkeit. Aus Maria, der Jungfrau, unter Mitwirkung des Heiligen Geistes, der dritten Person der heiligsten Dreifaltigkeit zum Zwecke der Erlösung. Alles klar? Harte Kost habt ihr ja vielleicht schon die Tage gehabt, also habe ich gedacht, bringe ich euch noch mal ein bisschen was mit heute Morgen. Die Annahme der menschlichen Natur, Leib und Seele zur persönlichen Einheit durch die zweite göttliche Person, also Jesus, der heiligsten Dreifaltigkeit, aus Maria, der Jungfrau, unter Mitwirkung des Heiligen Geistes, der dritten Person, der heiligsten Dreifaltigkeit zum Zwecke der Erlösung. Also eigentlich gar nicht so kompliziert. Okay, ich möchte es euch ein bisschen anders erklären mit zwei ganz entscheidenden Bibelstellen, die das beschreiben. Einmal ist es der Philipperbrief. Im zweiten Kapitel heißt es: Er, der in göttlicher Gestalt war, Jesus, der Gott war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Und Johannes schreibt am Anfang seines Evangeliums, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Johannes beginnt sein Evangelium mit den Worten, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Er beschreibt Jesus als das Wort Gottes und sagt dann einige Verse später, das Wort wurde Fleisch, also Jesus wurde Fleisch. Und interessant ist, oder wichtig ist, dass er sagt, wir sahen seine Herrlichkeit. Das heißt, Jesus war nicht nur Mensch, sondern er war immer auch als Gott erkannt und ersichtlich. Nicht nur durch das, was er tat, sondern offensichtlich auch so, wie er einfach lebte. Er gab es nicht auf, Gott zu sein, sondern er wurde Mensch und blieb Gott. Das ist das Verrückte bei Inkarnation, dass Gott Mensch wird, aber Mensch und Gott bleibt. Also, ist egal, wenn wir es nicht verstehen, weil wenn wir es verstehen, haben wir Gott in unserem Kopf drin, dann ist er eh zu klein. Also ist okay, wenn ein paar Fragezeichen bleiben. Aber was Johannes schreibt, ist, Gott wurde Mensch und behielt seine ganze Göttlichkeit. Durch die Kirchengeschichte hindurch und bis heute, bis in diese Gemeinde hinein, gibt es theologische Streitigkeiten über die Frage, wer kam denn auf diese Welt und wer starb am Kreuz? Und es gibt nicht wenige, die sagen, am Kreuz starb nicht Gott, sondern am Kreuz starb der Mensch, Jesus. Und Gott hat sozusagen den Leib vorher verlassen. Das ist die klassische gnostische Lehre, die damals in der Urchristenheit um die Gemeinde herum schwirrte und die viele Menschen heute auch noch glauben. Aber am Kreuz stirbt Gott. Puh. Schauen wir uns einen anderen Text an, Philipper 2. Luther übersetzt es, dass Jesus in göttlicher Gestalt war und es nicht für einen Raub hielt. Also anders übersetzt, er klammerte nicht wie ein Raub, wie eine Beute, hielt es nicht fest, Gott gleich zu sein, sondern wurde Mensch. Und das ist doch verrückt. Er schreibt, wand selbst und nahm Knechtsgestalt an. Jesus hat selber diesen Weg gewählt und hat gesagt, okay, ich gehe auf diese Erde, ich verlasse die göttliche Herrlichkeit. Wir glauben an die Präexistenz Jesu, das heißt der von Anfang an Gewesene. Er war bei Gott in der Herrlichkeit. Und dann sagen wir an Weihnachten, und ich habe das im Wimmelgottesdienst auch gesagt, und es hat auch seine Richtigkeit, aber es bekommt eine Schlagseite. Wir sagen immer so schön, zum Glück kommt Jesus in den Stall und nicht in den Palast. Zum Glück ist er im Dreck geboren und nicht in der Pracht und Herrlichkeit und keine Ahnung was. Und das stimmt auch. Ja, aber glaubt ihr echt, dass ein Palast, ein irdischer, ein menschlicher Palast, dass Jesus gekommen wäre und gesagt hätte, wow, voll cool, ein menschlicher Palast. Ich komme gerade aus der Ewigkeit, aus der göttlichen Herrlichkeit. Für den wär ein menschlicher Palast genauso Dreck gewesen. Also wir tun immer so, als hätten wir Gott damit beeindrucken können, wenn Jesus in den Palast zur Welt gekommen wäre. Aber das wäre für ihn genauso schlecht gewesen. Und ich stelle mir das so vor, wenn ein Sohn einen entscheidenden Schritt vor sich hat, dann gibt es immer so einen entscheidenden Vater-Sohn-Dialog vorher. Der ist uns nicht überliefert. Ich habe ihn schon, wenn mein Sohnemann morgens zur Schule geht und ich weiß, er schreibt eine Mathearbeit und ich sage ihm, guck genau hin und mach keine Flüchtigkeitsfehler, weil das sind die einzigen, die er macht. Er hat ein hohes mathematisches Talent und steht sich selber im Weg. Und ich trichte es ihm ein und sage, guck genau hin, aber wie Kinder so sind, die hören halt nur manchmal auf die Eltern. Und es ist nicht in der Bibel überliefert, aber ich stelle mir vor, wie Gott der Vater mit Gott dem Sohn redet, bevor er ihn auf die Erde schickt. Und wie er zu ihm sagt, Jesus, pass auf, von Anbeginn deines Lebens, wenn du nur wenige Stunden auf der Welt bist, wird sich der Satan mit all seinen Dämonen gegen dich richten und wird es nie aufhören zu tun. Selbst Herodes wird wenige Wochen und Monate, nachdem du geboren bist, einen Hass auf dich immer noch haben, dass er kleine Babys umbringen wird wegen dir. Ungefähr 20 bis 30, können wir annehmen, hat Herodes umbringen lassen, wenn wir die damalige Bevölkerungsgröße sehen. Und Jesus, es wird weitergehen in deinem Leben, wenn du Teenie bist, ja, lass die Finger von Mädels. Und du wirst immer ein Streber in der Schule sein, weil du alles weißt. Damit musst du klarkommen. Und wenn du ein junger Erwachsener bist, wirst du zu Hause in deinem Ort nichts gelten. Die Leute werden dich verachten. Du wirst Menschen Gutes tun. Du wirst Wunder tun. Dein erstes Wunder, das du tun wirst, mein Sohnemann, wird sein, dass du Wasser zu Wein verwandelst. Und die Christen werden noch Jahrhunderte und Jahrtausende später darüber streiten, ob dieser Wein mit oder ohne Alkohol war. Du wirst Menschen heilen, du wirst Menschen vergeben, du wirst Menschen aufrichten, ja, du wirst sogar Tote zum Leben erwecken. Du wirst Menschen nahe sein, du wirst bei denen sein, die keiner mag. Du wirst mit dem Abschaum der Gesellschaft, mit dem am sozialen Rand Stehenden am liebsten zu tun haben. Und das werden deine Freunde sein und andere werden dich verachten deswegen. Und die, die sich deine Freunde nennen, die werden am Ende deines Lebens sich von dir abwenden. Und dieses Ende deines Lebens wird das grausamste Ende sein, was die Menschheit in diesem Moment kennt, weil es die Folterstrafe der Römer, die Kreuzigung sein wird. Und nun, mein Sohn, gute Reise. Ich glaube, dass die Inkarnation der Grund schlechthin ist, weshalb Gott immer mit uns ist. Wenn Jesus ins Fleisch kommt und diese Herrlichkeit verlässt und das alles auf sich nimmt, wir können ja nicht so tun, als hätte Jesus nicht gewusst, was auf ihn zukommt. Wenn er das tut, dann ist er immer bei uns. Wenn er das verlässt, was er hatte, die ganze Herrlichkeit Gottes, und das auf sich nimmt, wissend, was auf ihn zukommen wird, warum sollte er dann nicht immer bei uns sein? Aber ich habe es vorhin gesagt, was bedeutet das? Was bedeutet das für uns an Weihnachten? Wenn ich in eure Gesichter schaue, an so viele alte Weihnachtshasen, die oft in die Kirche kommen, die an Weihnachten oft in der Kirche waren. Was heißt das jetzt? Was bedeutet das für uns? Gott ist immer bei uns. Jesus kommt ins Fleisch und ist immer bei uns. Ich möchte, dass Weihnachten mehr ist als nur eine nette Story. Ehrlich, ich könnte mich über Weihnachten aufregen, über das, was Menschen aus Weihnachten machen, aber ich lasse es. Macht eh keinen Sinn. Das ändert die Menschen nicht. Es muss mein Herz neu treffen, was an Weihnachten geschehen ist. Und ich möchte euch die Chance geben oder euch einladen, dass das auch geschieht, und möchte das anhand von 4 Charakteren der Weihnachtsgeschichte tun, die ich euch sozusagen anbiete und sage, was heißt, Gott ist immer mit mir anhand der Weihnachtsgeschichte? Mit welchem dieser Charaktere du am ehesten was anfangen kannst, entscheidest du. Vielleicht trifft dich irgendwas voll und ein anderer wiederum sagst du, ja, ist jetzt nicht meins. So what? Ist okay. Aber ich möchte dir die Möglichkeit geben, das für dich zu vergegenwärtigen und zu verinnerlichen, was es heißt, Gott ist immer mit mir anhand von 4 Charakteren, okay? Und wir fangen mit dem ersten Charakter an. Das sind die Mütter Jesu. Okay, und jetzt steige ich schon aus. Der erste Charakter sind mehrere. Und du fragst dich, ist das vielleicht ein Schreibfehler? Nein, es ist kein Schreibfehler. Matthäus schreibt nämlich in seinem Evangelium, in seiner Weihnachtsgeschichte, einen Stammbaum von Jesus. Und ich habe euch mal so ein paar Mütter aus diesem Stammbaum mitgebracht. Judah zeugte Peres und Serach mit der Tamar, das ist eine Mutter. Salmon zeugte Boas mit der Rahab, das ist auch so eine Mutter. Boas zeugte Obed mit der Ruth. David zeugte Salomo mit der Frau des Uriah, auch so eine Mutter. Was an diesen Müttern auffällt im Stammbaum Jesu ist, dass, also ohne den Frauen jetzt zu nahe treten zu wollen, aber zumindest 2 von ihnen würden es in unsere Stammbäume nicht schaffen, dass wir mit ihnen auch noch angeben. Und die dritte, naja, Judah zeugte Peres und Serach mit der Tamar. Dazu muss man wissen, dass Tamar die Schwiegertochter von Judah ist. Ziemlich blöde Geschichte. Tamar kann keine Kinder bekommen, lange Geschichte, ich mach's kurz. Ihre Männer oder Mann und Brüder und so weiter sterben und sie verkleidet sich als Prostituierte. Und Judah wiederum hat halt das, was Männer halt manchmal haben, den Drang, seine Sexualität auszuleben, und er kennt die Tamar nicht und dann landen die halt in der Kiste. Und daraus entstehen Peres und Serach. Salmon zeugte Boas mit der Rahab. Rahab war Prostituierte. also von Beruf sozusagen, in Jericho, als die Kundschafter kommen, rettet sie die Kundschafter, die Jericho auskundschaften wollen, bevor das Volk Israel im Alten Testament dieses Land einnimmt, versteckt Rahab sie. Aber Rahab ist eine Nutte, um es mal krass zu sagen. Aber die steht mitten im Stammbaum von Jesus. Und David zeugte Salomo mit der Frau des Uriah. Ich finde diese Formulierung interessant. David zeugte Salomo mit der Frau des Uriah. Die Frau des Uriah hat einen Namen. Die heißt Bathseba. Und sie war die Frau von Uriah. Aber David sah sie nackt, wie sie badet und dachte, wow, was ein Kaliber, die lade ich mal zu mir ein. Ja, vielleicht hat er es auch anders gedacht. Aber sagen wir es doch mal, wie es ist. Alles mitten im Stammbaum drin. Und Bathseba und David zeugen einen Sohn. Salomo, der später ein großer König wird und biblische Bücher schreibt. Und als ob Matthäus nochmal das Messer in der Wunde umdrehen will, schreibt er nicht, David zeugte Salomo mit Bathseba, weil er sagt, ja Moment, jemand, der die jüdische Geschichte nicht so kennt, der wird es einfach so lesen. Nein, ich drehe nochmal das Messer in der Wunde um und schreibe ganz genau, wer diese Frau war. Nämlich nicht Davids Frau. Sondern ich schreibe, David zeugte Salomo mit der Frau des Uriah, dieser Halunke. Und jetzt überlegt nur mal, in welcher Zeit die Bibel entstanden ist. Die ersten Schriften. Wenn wir die Antike als weiten Zeitraum nehmen, dann hatte das Christentum ohnehin schon einen schlechten Stand. Und jetzt überlegen wir uns, dass Matthäus, einer der Jünger Jesu, diese Biografie schreibt und mit einem Stammbaum beginnt. Wie doof muss der eigentlich sein, etwas mit reinzunehmen, wo alle sagen würden, hey, lass das raus. Das glaubt uns keiner. Das ist doch peinlich. Das ist doch abartig. Also so viele gescheiterte Existenzen auf so wenig Papyri. Lass weg. Aber Matthäus sagt nein. Ich lasse es extra drin, weil Weihnachten stellt die Werteskala auf den Kopf. Weihnachten heißt nicht, Jesus kommt eben zu den Superfrommen und Superreichen, sondern Jesus kommt zu den Gescheiterten. Jesus kommt zu denen, die richtig Dreck am Stecken haben. Wir machen aus Weihnachten so ein Hochglanzfest. Also ich schließe mich ja mit ein. Und schmücken alles schön. Aber was an Weihnachten geschieht, ist, dass der Sohn Gottes zu denen kommt, die Dreck am Stecken haben. Wenn du jetzt sagst, ich habe keinen Dreck am Stecken, okay, dann ist vielleicht einer der nächsten Charaktere was für dich. Vielleicht bist du aber auch ehrlich. Dann freu dich, dass Jesus kommt. Und zwar nicht zu denen, die sauber sind und die fromm sind, zumindest so tun, sondern er kommt zu denen, die Dreck am Stecken haben. Und er schämt sich nicht. Das finde ich das Faszinierende. Er schämt sich nicht. Er schämt sich nicht, zu denen zu kommen. Denk nicht zu klein von dir. Immanuel, Gott mit dir, gilt immer. Auch in den Momenten, wo du über dich selber erschrickst. Auch in den Momenten, wo du feststellst, ich könnte in diesem Stammbaum drinstehen und würde mich einreihen in die Schlechtigkeit dieser Menschen. Der zweite Charakter ist der König, König Herodes. König Herodes dreht durch, weil der wahre König geboren wird. Und er lässt Babys umbringen. Ich habe es vorhin schon gesagt, rechnerisch waren es ungefähr 20 bis 30 kleine Babys, die dran glauben mussten, weil er sicherheitshalber alle umbringen wollte in Bethlehem, die so alt sein könnten wie Jesus, wie dieser neue König. 20 bis 30 kleine Babys, muss man sich mal vorstellen. Was muss das für ein armseliger Mensch gewesen sein, der 20 bis 30 kleine Babys umbringt? Und das alles, weil die Weisen zu ihm kommen und sagen, wo ist denn der wahre König? Als Herodes nun sah, dass er von den Weisen betrogen war, wurde er sehr zornig und schickte aus und ließ alle Kinder in Bethlehem töten und in der ganzen Gegend, die zweijährig und darunter waren, nach der Zeit, die er von den Weisen genau erkundet hatte. Dieser Halunke hat genau nachgeforscht, die er erkundet hatte. Er hat genau geprüft, wie alt könnte Jesus jetzt maximal sein. Also gehe ich auf Nummer sicher, setze noch ein bisschen was drauf und dann wird Tabula rasa gemacht. Wo ist der wahre König? Das wollte er unbedingt wissen. Und Wo ist dein wahrer König? Ein König hat eine Krone und ein König sitzt auf einem Thron. Und auf einem Thron kann nur einer sitzen. Und wer sitzt bei dir auf dem Thron in deinem Leben? Klingt ein bisschen abstrakt. Machen wir es vielleicht ein bisschen konkreter. Nach welchen Maßstäben, wonach richtest du dich, wenn du dich fragst, was du mit deinem Geld machst, was du mit deiner Zeit anstellst, was du aus deinem Leben machst? Wonach richtest du dich da? Wer ist der Maßstab? Wer gibt dir die Richtung vor? Wer sitzt bei dir auf dem Thron? Es gibt eine ganz fromme Variante davon, übrigens. Also, falls du jetzt denkst so, boah, ich gehe ja in die Kirche und so. Die fromme Variante ist, ich gehe ja in die Kirche, ich gehe ja in die Gemeinde, ich arbeite in der Gemeinde schon ganz lange mit und jetzt muss Gott mich segnen und jetzt muss alles laufen, wie ich das gerne hätte. Da sitzt aber mal nicht Gott auf dem Thron. Und das ist ja auch keine einmalige Geschichte, das streitet ja immer wieder in uns, immer und immer wieder. Ja, mal sitzt Gott auf unserem Thron oder wie Luther sagen würde, mal reitet uns Gott und mal reitet uns der Teufel. Und mal ist es wieder anders. Das ist ja keine Sache, die wir ein für alle Mal erledigt haben. Ich bin da ja auch nicht ausgenommen. Selbst als Pfarrer könntest du ja sagen, ja gut, ich mache ja alles zur Ehre Gottes. Ich muss mich auch hinterfragen, sind es jetzt meine Gedanken, meine Wünsche? Oder ist es das, was Gott mir aufs Herz legt? Was sagen andere? Der wahre König ist Jesus. Herodes hat so Schiss davor, dass er kleine Babys umbringen lässt. Muss man sich nur mal vorstellen. Ein König, der damals ja Macht hatte, ohne Ende einen Palast hatte. Und von Herodes wissen wir, dass er ein König war, der sein Königsein sehr liebte und es auslebte. Und er lässt kleine Babys umbringen. Das sagt schon viel über seinen Charakter aus und über seine wirkliche Größe. Wer sitzt bei dir auf dem Thron? Es ist, und dabei bleibe ich, ein ständiger Kampf, der uns immer wieder herausfordert. Aber Jesus sagt, ich bin immer da, auch in diesen Kämpfen, auch wenn du unsicher bist, was du tun sollst. Der richtige Weg ist immer, sich auf Jesus zu verlassen und ihn auf den Thron zu setzen. Der dritte Charakter oder die dritten Charaktere sozusagen sind die Hirten. Von ihnen heißt es, oder besser gesagt vom Engel, sagt zu ihnen, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Die Hirten hören die Botschaft als erste direkt aus erster Quelle sozusagen. Fürchtet euch nicht. Euch ist heute der Heiland oder der Retter geboren. Wenn Gott gewollt hätte, dass wir schlauer werden, dann hätte er uns einen Professor geschickt. Und wenn er gewollt hätte, dass wir schöner werden, dann hätte er uns einen Schönheitschirurgen geschickt. Und wenn er gewollt hätte, dass wir reich werden, dann hätte er uns vielleicht irgendeinen Wirtschaftswissenschaftler oder Ökonom geschickt. Aber Gott wusste schon ganz genau, was wir wirklich brauchen. Was wir wirklich brauchen. Und deswegen schickt er uns einen Retter, einen Heiland. Und die Hirten sind die Ersten, die diese Nachricht hören. Wie hören wir diese Botschaft? Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Die Hirten waren nicht die Tollen. Die Hirten, das waren damals die Tagelöhner. Das war kein schöner Beruf. Das wird auch so romantisch dargestellt und kommet ihr Hirten und so, haben wir gesungen. Aber das war nicht schön damals. Das war unterste soziale Schicht, würde man sagen. Und der Engel kommt zu ihnen und sagt, fürchtet euch nicht. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde. Ich habe beim Weihnachtstheater auch diesen einen Vers aus Kolosser 1 genannt, wo es heißt, durch Jesus hat Gott alles mit sich selbst versöhnt. Durch sein Blut am Kreuz schloss er Frieden mit allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Musst du noch Frieden mit Gott schließen? Gibt es in deinem Leben Bereiche, wo du mit Gott haderst? Oder hast du deinen Frieden mit Gott überhaupt schon geschlossen? Es ist nichts, was wir aktiv tun, weil Jesus es für uns getan hat am Kreuz. Manchmal glaube ich aber, dass wir auch als fromme Menschen so dagegen ankämpfen. Dort, wo wir im Unfrieden sind, hat es oft seinen Grund darin, dass wir nicht im Frieden mit Gott sind. Und deswegen die vielleicht etwas provokante Frage, wo musst du Frieden mit Gott schließen? Wo erwartest du vielleicht, dass Gott etwas tut? Und dann glaubst du ihm wieder, dann vertraust du ihm wieder. Dann gehst du wieder in seine Gemeinde. Wo setzt du ihm vor, er soll etwas tun, aber andersrum wird ein Schuh draus. Er will Frieden mit dir schließen. Die vierte Person, der vierte Charakter ist Maria. Sie ist für mich ein Supermodel. Also eher ein Modell. Sie ist ein Modell, weil an ihr deutlich wird, was Glauben heißt. Warum um alles in der Welt gibt es dieses komplizierte Ding, dass Maria nicht von Josef schwanger wurde? Uneheliches Kind hin oder her. Es würde uns theologisch einiges vereinfachen, wenn die beiden in der Kiste gelandet wären. Aber jetzt müssen wir allen erklären, Maria wurde vom Heiligen Geist schwanger. Ah, toll. Für mich steckt da ganz viel drin. Es drückt nämlich aus, dass wir gar nichts dazu tun können, sondern einfach empfangen. Deswegen reden wir von der Empfängnis. Maria kann nichts dazu tun. Es kommt über sie. Sie wird schwanger durch den Heiligen Geist. Deswegen ist sie ein Supermodel des Glaubens, ein Modell des Glaubens, weil sie nichts tut. Und in Klammern Josef auch nicht. Aber es kommt über sie. Sie empfängt. Sie steht da und empfängt. Und als der Engel zu ihr kam und ihr das verkündet hat, dann sagt sie diese krassen Worte: Maria, aber sprach, siehe, ich bin des Herrn Magd. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Was muss in dieser Frau vorgegangen sein? Was muss das für eine Frau gewesen sein, die, by the way, ein Teenie war? Also sie war vielleicht 14, 15, wenn überhaupt 16. Älter war sie definitiv nicht. Und sagt so einen krassen Satz, nachdem der Engel zu ihr kommt. Ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Jetzt rede ich nur mal die Frauen an, weil ihr Männer, wir können ja nicht schwanger werden. Das geht ja schon gar nicht. Aber was hättet ihr gesagt, wenn zu euch ein Engel kommt und sagt, du wirst schwanger werden? Dein erstes Kind. Nicht mit deinem Mann, sondern der Sohn Gottes. Wie krass. Und Maria sagt, okay, ich bin des Herrn Magd. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Ich finde das verrückt. Aber wenn wir genauer hinschauen, dann sehen wir, dass in Maria ein Prozess stattgefunden hat, den ich mal staunen, annehmen und erfassen nenne. Sie geht nämlich der Sache genau auf den Grund. Als der Engel ganz am Anfang kommt zu ihr, da sagt er zu ihr, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte, welch ein Gruß ist das? Und was Martin Luther mit dachte, übersetzt sie aber erschrak und dachte, welch ein Gruß ist das? Das Wort, das dort drin steht, müsste man eigentlich übersetzen. Sie aber erschrak und führte eine Buchprüfung durch. Welcher Gruß ist das? Dieses Wort kommt aus dem beruflichen Feld der Buchprüfung, was Maria tut. Sie geht sozusagen der Sache genau auf den Grund. Sie lässt es nicht einfach nur über sich ergehen, sie gibt sich nicht so blinder gehorsammäßig einfach hin, sondern sie staunt erst, ja, sie erschrickt, sie staunt, aber sie geht dem nach. Und später dann heißt es von ihr, dass sie das annimmt, was der Engel ihr sagt. Und später, als sie dann Elisabeth begegnet und diese ganze Weihnachtsgeschichte so ihren Lauf nimmt, sie spricht dann davon, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes. meine Seele und mein Geist. Mein Verstand, die Buchprüfung habe ich schon gemacht, aber jetzt erfasst es meine Seele und meinen Geist. Maria wird komplett erfasst von diesem Weihnachtsgeschehen, aber sie geht den Dingen auf den Grund. Immanuel, Gott mit dir, immer, heißt auch, dass du dem auf den Grund gehen darfst. Vielleicht ist für dich die Weihnachtsgeschichte echt so ein altbackenes Märchen oder so eine Geschichte, die man sich halt ganz oft erzählt und da steckt nichts mehr drin. Dann lies sie doch mal und schau mal, was dort wirklich passiert und geh der Sache auf den Grund und forsche und prüfe nach. Maria hat es getan und sie hat es später getan. Und dann werde erfasst und lass dich erfassen. Immanuel, Gott mit dir und zwar immer, heißt wie Maria, an entscheidenden Stellen deines Lebens nicht nur blind hinterherrennen, auch nicht deiner eigenen Meinung blind hinterherrennen. Die haben oft schnell eine vorgefertigte Meinung. Sondern geh den Sachen auf den Grund und lass dich erfassen vom Heiligen Geist. Lass dich erfassen von dem, was Gott dir sagt. Immanuel, Gott mit uns. Diese vier Gestalten, Charaktere der Weihnachtsgeschichte. Vielleicht hast du dich in einem wiedergefunden. Ich möchte zum Schluss einen Text lesen, den Paulus, schätzungsweise 20 Jahre nachdem Jesus geboren, nachdem Jesus gestorben und auferstanden ist, an die Gemeinde in Rom geschrieben hat. Ein Text, der die Dimension dessen, was an Weihnachten ist, nochmal ganz neu zusammenfasst, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Es ist ein Text, den wir an anderen Stellen schon oft vielleicht gehört haben. Es ist ein Text, den ihr jetzt bitte mal hört, auf dem Hintergrund, dass an Weihnachten dieser Immanuel, dieser Gott mit uns, dieser König aller Könige, zur Welt kommt. Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? In dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen.